Lasst uns jetzt Römer 9 lesen. Ich möchte Vers 6 lesen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Letztes Mal haben wir die Frage gestellt, ist das Wort Gottes hinfällig? Erfüllt etwa Gottes Wort sich nicht? Und wir haben dann gesehen in den Versen 6 bis 13, dass immer wieder, also viermal aus dem Alten Testament zitiert wurde. Und wir zeigen, dass das, was wir am Anfang von Kapitel 9 gelernt haben, nämlich, dass nicht alles, was jüdisch ist, ein Kind Gottes ist. Nicht jeder, der in der Nation Israel ist, ist in der Haushalt Gottes. Nicht jeder, der Israelit ist oder Nachkomme Abrahams oder Israels bzw. Jakobs, ist auch ein Kind Gottes. Diese beide sind miteinander nicht zu verwechseln. Und das hätten wir eigentlich wissen müssen und können anhand von den Schriftbeweisen in Kapitel 9 nach Vers 6 und bis Vers 13. Worte wie, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Oder um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird ein Kind oder einen Sohn haben. Und sogar das aus Malachi 1 bis 3, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Diese Worte lassen erkennen, dass Gott etwas tut, was die Menschen nicht gerne hören. Das ist nur, weil man unbedingt in die richtige Nation hineingeboren ist, bedeutet nicht, dass man in den Himmel gehen wird. Aber bei diesem letzten Wort, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, was für Gefühle kommen auf bei euch? Reagiert ihr nicht dagegen? Ich schon. Also steinigt mich nicht. Mir geht es genauso, wie es euch ergeht. Was? Ist das fair? Zwei Geschwister, nicht nur Geschwister, Zwillinge in einem Mutterleib. Diese beiden hatten einen Vater, eine Mutter. Sie hatten noch nie etwas Gutes oder Schlechtes getan. Also war der Vorsatz Gottes nicht davon abhängig, was sie tun würden, sondern Gott hat einen Entschluss gefasst, einen Vorsatz, der eine wird dem anderen dienen. Und dann, wenn man in Malachi liest, dann sieht man die Konsequenzen, die daraus entstanden. Jakob wurde gesegnet. Esau wurde nicht gesegnet. Israel, das Gebiet, wurde gesegnet. Edom war Wüsteland. Beweise für die Liebe bzw. für den Hass. Und ich schrecke nicht von diesem Begriff zurück, denn wie wir letzte Woche gesehen haben, heißt es wirklich Hass. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. In den allermeisten Fällen. Ich habe euch eine einzige Stelle gezeigt, wo es heißt, wer Vater und Mutter und seinen eigenen Leib nicht hasst, ist meiner nicht würdig. Man muss ja den Herrn mehr lieben als diese anderen. Was wollen wir nun sagen, heißt es in Vers 14. Hier kommt eine weitere Frage. Und ich möchte jetzt zeigen, wir haben diesen Begriff Theodizee erörtert, erwähnt. Man nimmt Gott in Schutz, man verteidigt Gott, wenn man denkt, er würde ungerecht sein. Wenn die Menschen sagen, wie kann Gott gut sein, wenn in der Welt so viel Böses ist? Und du erklärst, warum das so ist, dann ist das eine Theodizee. Man nimmt Gottes Gerechtigkeit in Schutz gegen vermeintliche Missstände. Das Problem ist, Gott hatte Israel Heil versprochen, hatte viele Verheißungen Israel gegeben. Aber Wenn wir die Geschichte Israels lesen, sehen wir, dass viele in der Wüste gefallen sind, dass nicht alles, was in der Wüste war sogar, errettet war. Damit will ich nicht sagen, dass Mose, der es auch nicht ins gelobte Land geschafft hat, ein Ungläubiger war. Aber ein Teil Israels ist verloren gegangen. Das Gericht Gottes kam über Israel. Sie wurden zerstreut. Sie wurden in die Gefangenschaft genommen. Ob Israel oder Juda. Ein Teil Israels ist verloren gegangen. Und man könnte davon ausgehen, deshalb ist Gottes Wort hinfällig. Und Gott selbst ist ungerecht, könnte der Mensch folgern und behaupten. Die Verteidigung, die ich letzte Woche aufgedeckt habe, ist, das Wort Gottes ist nicht hinfällig, sondern es hat sich erfüllt. Die Erwählung Gottes, und das ist das, worauf wir uns heute konzentrieren werden, ist nicht ungerecht, sondern herrlich. Am Ende werden wir dann sehen, nicht heute, aber in den Versen 30 bis 33, die Verlorenheit Israels hat seinen guten Grund. Die Menschen waren verloren, weil sie nicht gläubig waren, nicht biblisch gläubig waren. Gott war vollkommen gerecht, als er sie nicht errettete, weil sie nicht an ihn gläubig waren. Also haben wir letztes Mal gesehen, Gottes Wort ist nicht hinfällig. Dann ist die Erwählung Gottes ungerecht, dass Gott zum Beispiel nicht alle Menschen zum Heil erwählt hat, ein Teil nicht erwählt hat. Die Bibel lehrt uns, dass Gott vollkommen gerecht ist, wenn er Menschen doch erwählt, aber auch nicht alle Menschen. Also seht ihr, von den Versen 14 bis 29 wird die Frage beantwortet, ist Gott gerecht oder ist Gott ungerecht? Und Brüder und Schwestern, was ist das Thema von dem Römerbrief? Es geht ja um Gottes Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, auch wenn er ungerechten Menschen rechtfertigt, bleibt er dabei gerecht. Die Frage ist, wie kann Gott, der ein gerechter Richter ist, Menschen, die sündig sind, dennoch erretten und in den Himmel versetzen? Wenn er schuldige Menschen belohnt, könnte man sagen, dann ist er kein gerechter Richter. Und Paulus gebraucht nicht nur die ersten 8 Kapitel, sondern sogar die ersten 11 Kapitel, um zu zeigen, wie ein Mensch die Gerechtigkeit Gottes, und das ist übrigens die einzige Gerechtigkeit, die bei Gott gilt oder ankommt, wie kann man die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die Gottes eigene Gerechtigkeit ist, erlangen. Kapitel 1 bis 11. Und dann in den Kapiteln 12 bis 16 ist die Frage, wie lebt man dann dieses gerechte Leben? Okay, wie erlangt man die Gerechtigkeit und dann wie lebt man diese Gerechtigkeit aus? Auch diese Kapitel 9 bis 11 gehen auf die Frage der Gerechtigkeit Gottes ein. Denn seine Gerechtigkeit wird hier in dem Verstand, in dem Denken der Menschen angegriffen. Gibt es denn Ungerechtigkeit bei Gott? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Vers 14. Und die Frage ist erstens in Vers 14 bis 18 bei der Auswahl oder der Auserwählung. Und dann in Vers 19 bei dem Tadeln. Wenn Gott Menschen tadelt für ihr Verhalten, das ist ja doch ungerecht. Und wir werden sehen, warum. Sie sagen, hey, Pharao hat den Willen Gottes erfüllt. Genauso wie Mose. Mose war erwählt, Pharao nicht. Aber Gott tadelt Pharao. Wie kann er ihn tadeln, wenn Pharao doch ein Teil seines göttlichen Planes war. Seht ihr nicht? Wenn man dieses Kapitel so auslegt, wie es da steht und geschrieben wurde, kommt man zu solchen Einwänden, kommt man zu solchen Problemen. Und die Antwort auf die Frage, ist Gott ungerecht bei der Auswahl oder bei der Auserwählung, ist die Antwort, das sei ferne. Und dann erklärt er in den Versen 15 bis 18, warum. Und die Antwort ist, Gott tut, was er tut. Und ihr sagt, hey, das hast du nicht richtig gesagt. Doch, ich hab's gesagt, wie es in der Bibel steht. Und ein paar Verse später heißt es, er tut, was er will. Er erbarmt sich, wessen er sich erbarmt. Er ist gnädig, wem er gnädig ist. Er tut, was er tut. Und später, er tut, was er will. Das darf vielleicht einen Menschen nicht zufrieden geben, aber das ist die Antwort, die Gott uns gibt. Und dann ist er ungerecht bei seinem Tadeln. Und diese Antwort wird euch noch weniger zufriedenstellen. Die Antwort ist, wer bist denn du, oh Mensch, dass du mit Gott argumentierst? Dass du mit Gott rechtest? Und du sagst, hey, das ist doch keine Antwort. Doch ist es. Gott ist ein gerechter Gott. Und das ist die Antwort, die er dir gibt. Und er erklärt das dann in den Versen 20 bis 29. Da gibt es viele Argumente, die wir dann auch sehen werden. Also, kommen wir dann zu dieser Frage, ist Gott bei der Auswahl ungerecht? Die Antwort ist, das sei ferne. Das heißt, du denkst schon folgerichtig, aber du kommst zu einem monströsen Ergebnis. Du denkst schon richtig bis zu diesem Punkt, aber darüber hinaus darfst du nicht weitergehen. Wenn du folgerst, dass Gott ungerecht ist, dass bei Gott Ungerechtigkeit ist, dann liegst du falsch. Die Dinge, die dich dazu gebracht haben, davon auszugehen, die waren schon richtig. Aber die Schlussfolgerung, zu der du gekommen bist, darfst du nicht beibehalten. Und wisst ihr was? Manche Menschen sagen, so einen Gott kann ich nicht haben. Und Paulus sagt, Moment einmal, lass Gott Gott sein. Gott definiert, was Gott ist. Gott ist, was Gott ist. Und wir müssen unsere Denkweisen justieren. Aber wir dürfen nichts behaupten, was nicht in der Schrift steht. Ich sage jetzt, damit ich es nicht vergesse, es heißt hier nicht, dass Gott die Menschen zum Verdammnis erwählt. Das steht nicht da. Sondern, dass er einen Teil der Menschen zum Leben erwählt. Das ist unterschiedlich. Manche Leute wollen nicht wahrhaben, dass Gott nur einen Teil zum Leben erwählt und nicht die anderen. Sie sagen, das ist gleich zum Verdammnis erwählen. Ist es aber nicht. Gott sagt das nie und wir dürfen es auch nicht. Und nur weil jemand an die Erwählung glaubt, bedeutet nicht, dass er an das andere glaubt. Und wenn man das einem vorwerfen würde, ist das aber nicht aufrichtig. Wir legen Argumente und Behauptungen in den Mund und in das Herz von Menschen, die sie nicht äußern würden, woran sie auch nicht glauben. Manche tun's. Aber sie liegen dabei falsch. Nach meiner Ansicht. Und ich glaube, dass die Schrift mir recht gibt. Also, lesen wir jetzt Vers 14 und folgen. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Nun merkt Vers 15, denn Vers 16, so Vers 17, denn, und Vers 18, so. Okay, denn, so. Was hat das aber zu bedeuten? Ja, was folgt auf dem Wort denn? Denn zu Mose spricht er. Und dann haben wir ein Zitat. Und in Vers 17, denn die Schrift sagt zum Pharao. Und da kommt auch ein Zitat. Seht ihr, es heißt, das sei ferne. Warum? Weil die Bibel sagt das zu Mose und weil die Bibel oder weil Gott dies zum Pharao sagt. Die Begründung dieser Antwort, das sei ferne, liegt in den Schriften, in der Bibel. Und was ist dann die Bedeutung von so in Vers 16 und so in Vers 18? Dies ist eine Auslegung, eine Erklärung. Also, Frage. Liegt etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Antwort. Das sei ferne. Warum sei das ferne? Denn, Schriftbeweis, und dann sagt Paulus, und ich möchte jetzt die Bedeutung, die Auslegung euch mitgeben. Warum habe ich diesen Vers zitiert? Die Bedeutung dieses Verses ist die Antwort auf die Frage, warum das fern sei. Gott ist gerecht, nicht ungerecht. Und dann in Vers 18, ja, was bedeutet das, dass Gott zu Pharao so gesagt hat? Paulus legt die Schrift in Vers 18 aus. Vers 16 und Vers 18 ist eine Auslegung der Schrift, die in Vers 15 beziehungsweise in Vers 17 war. Also, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, denn zu Mose, wir betrachten das, was Gott zu Mose gesagt hat, spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Das hatte ich schon zitiert. Das ist Römer 9, Vers 15. Wo findet man aber diese Stelle? Habt ihr Querverweise in eurer Bibel, dann wisst ihr das vielleicht schon. Das kommt in 2. Mose 33, 19 vor. Und letztes Jahr, als wir in der Serie zu 2. Mose waren, haben wir dies auch betrachtet. Ich möchte euch ein bisschen zu dem Hintergrund erklären. Mose geht ja immer wieder auf den Berg und wieder zum Volk runter und geht hoch und wieder runter. Und einmal ist er dort oben, nachdem er das Gesetz Gottes bekommen hat. Und das Volk ist untreu unten im Tal. Und Gott möchte jetzt, heißt es, mit Mose anfangen. Er möchte jetzt ein neues Volk schaffen und nicht mit diesem Volk arbeiten. Und übrigens, nicht nur hat Mose gesagt, das würde deinen Namen in Verruf bringen, sondern er sagte, du bist ein herrlicher Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat ihm dann gesagt, ich werde dir meine Herrlichkeit zeigen. In Kapitel 33 kommt das vor, dass er ihm sagt, du wirst es sehen. Und in Kapitel 34 zeigt er ihm auch seine Herrlichkeit. Aber nicht so, wie Mose das erwartet hatte. Wisst ihr noch? Er wollte seine Herrlichkeit sehen. Er hat schon seine Herrlichkeit ein bisschen gesehen. Genug, dass er davon gestrahlt hat. Aber nicht so viel, dass er daran gestorben ist. Aber in dem Moment, was sagt Gott? Gott ruft seinen Namen aus und seinen Charakter. Das können wir uns jetzt anschauen. Also ich bitte euch, 2. Mose 33 aufzuschlagen. In Vers 19. In 18 sagt Mose, 2. Mose 33, 18 und 19, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Was Gott dem Mose da klar machen will, ist, wie ich reagiere, ist nicht auf dein Bitten zurückzuführen. Es ist nicht auf deinen Willen zurückzuführen. Es ist nicht auf dein Bemühen zurückzuführen. Du kannst bitten und dich bemühen, wie du willst, aber letzten Endes erbarme ich mich, über den ich mich erbarme. Ich bin gnädig, dem ich gnädig bin. Die Entscheidung liegt bei mir. Und das steht im Einklang mit Römer 9, denn so zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Merkt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Hier ist die Erklärung jetzt. Erstens erfahren wir, woran es nicht liegt. Es liegt nicht an den Menschen. Das bringt uns ein bisschen aus der Ruhe. Wir denken, es liegt an uns. Es liegt an unserer Bitten. Es liegt an unserem Willen. Wir reden so oft von dem freien Willen des Menschen. Der Mensch muss sich entscheiden und so weiter. Es stimmt schon, dass in der Bibel steht, dass man sich bekehrt, also dass man Buße tut und an Jesus glaubt. Aber letzten Endes, die Erwählung liegt auch nicht daran, dass Gott im Voraus gewusst hat, was der Mensch tun würde. Hier steht es. Es liegt nicht daran, nicht an dem Menschen, nicht an jemandes Wollen und nicht an jemandes Laufen. Weder was du willst oder wie du dich benimmst. Woran liegt es denn? An Gott selbst. In der Elberfelder heißt es auch, an Gott, der erbarmt. Hier heißt es an der Erbarmung Gottes in der Schlachterübersetzung. Aber eigentlich ist der Schwerpunkt an Gott. Gott tut, was er will. Und der Grund befindet sich in Gott selbst, nicht in dem Menschen. Nun, das war die Erklärung, Gott erbarmt sich. Aber dann heißt es, er verstockt Menschen auch. Hui, das ist für uns auch schwierig hinzunehmen, dass Gott Menschen verstocken würde. Aber lesen wir jetzt Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao. Ein zweiter Beweis, eigentlich in diesem Kapitel ist das Schriftbeweis Nummer 6, falls jemand die Liste von letzter Woche fortsetzt. Vers 15 war Schriftbeweis 5, Vers 17 ist Schriftbeweis 6, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Dies ist ein Zitat aus 2. Mose 9, Vers 16. Übrigens etwa bei der 6. Plage. Ich habe dich aufstehen lassen, dass ich meine Macht erweise. Ich habe dich aufstehen lassen, dass mein Name verkündigt wird in der ganzen Erde. Was Gott tut, tut er, um seine Macht sichtbar werden zu lassen. Und um sein Name hörbar werden zu lassen unter den Nationen auf der ganzen Erde. Er tut, was er tut, um seines Namens willen. Und der Name hat mit dem Charakter, mit der Person zu tun. Und Paulus möchte jetzt diesen Vers erklären. Denn es stimmt schon, dass Gott den Pharao verstockt hat, aber es stimmt auch, dass er sich verstockt hat. Da gibt es eine bunte Mischung, aber eine Erklärung hinsichtlich Gottes Verstocken. Jetzt nehmen wir Paulus' Erklärung, was eigentlich auch die Erklärung des Heiligen Geistes ist. So erbarmt er sich nun über wen er will, das hatten wir schon, und verstockt wen er will. Also wenn ich kurz anhalten könnte, verstocke dich nicht. Denn Pharao hat sich verstockt und wurde dann auch verstockt. Und man kann ja zurückgehen und forschen, was ist zuerst passiert. Aber hier heißt es, ich habe dich aufstehen lassen, damit ich mich an dir verherrliche. Aber wenn du dich verstockst, machst du es Gott nicht leichter, sagen wir es so. Okay, der allmächtige Gott kann alles tun, aber verstocke dich nicht. Also hatten wir, ist Gott bei der Auserwählung ungerecht? Die Antwort ist, das sei ferne. Warum? Weil die Schrift sagt, Gott erbarmt sich über den er will. Und Schriftbeweis Nummer 6, 2. Mose 9, 16, er verstockt, wen er will. Nun, ein Gegenargument der Menschen finden wir dann in 19. Und übrigens, wenn ihr auch zu diesem Argument kommt, dann habt ihr die Schrift richtig verstanden. Wenn wir dieselben Fragen stellen, wie in diesem Kapitel vorkommen, dann wissen wir, dass wir das richtig verstanden haben. Und wenn du da sitzt und sagst, Moment einmal, dieser hat Gottes Willen dadurch erfüllt, dass er gehorsam war, und dieser hat Gottes Willen erfüllt, indem er ungehorsam war, Pharao zum Beispiel. Unser Argument ist, so oder so tut man nur das, was Gott letztendlich will. Keiner widersteht wirklich seinen Willen. Vers 19, lesen wir das. Nun wirst du mich fragen. Er geht davon aus. Er sagt nicht, es ist schlimm, dass du fragst. Er sagt einfach, du wirst zu dem Ergebnis kommen, du fragst. Warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Und was ist dann die Annahme? Gott ist doch ungerecht. Gott wird wieder in unserem Denken angegriffen. Und wie gesagt, Vers 20, ja, oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst, argumentieren willst? Und ich gebe euch jetzt die Argumentationsweise, womit der Heilige Geist, und den er gebraucht hat, Paulus, hier anwendet. Nun, wir sind jetzt bei den Versen 20 bis 29. So darf man nicht mit Gott rechten. Verse 20 und 21. Wir akzeptieren sonst unterschiedlichen Umgang. Werdet ihr gleich sehen. Zweitens, Gottes Langmut macht sein Erbarmen nur herrlicher. Drittens, Gottes Liebeserweise an Nichtgeliebten sind sehr schön. Und viertens, selbst mit bevorzugtem Israel ging oder geht ein Teil verloren. Ich weiß, das war viel Information auf einmal. Also fangen wir damit an. Wir akzeptieren sonst diese Umgangsweise. Paulus gab uns zwei Beispiele davon. In Vers 20 und 21. Schaut es euch selbst an. Ja, oh Mensch, wer bist du? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Du baust etwas. Vielleicht baust du ein Haus. Vielleicht einen Palast. Vielleicht eine Scheune. Vielleicht einen Schuppen. Vielleicht einen Tierstall. Erwarten wir, dass diese Häuser dann uns ansprechen und sagen, hey, warum hast du mich so gemacht? Nein. Und dann, meine Tochter Danae ist gerade in einem Semester und sie arbeitet mit Ton auf dem Töpferrad. Und es gelingt ihr nicht alles, aber es ist trotzdem schön, auch wenn es kein Wasser hält, ein bisschen leckerig ist, aber hier in Vers 21, oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Ein Gefäß vielleicht für Sushi und ein Gefäß für Bleistifte. Ein Gefäß für, ich weiß nicht, teuren Senf? Nein, gibt es so etwas? Ich weiß nicht. Ich hätte das schreiben müssen. Und ein Gefäß für die Büroklammern. Oder schlimmer noch, für den Nachttopf. Okay? Und das ist ja derselbe Ton. Und darüber entscheidet der Töpfer. Und er sagt, ich will das machen. Und er macht es. Und es beschwert sich das Gefäß nicht. Wir unterscheiden zwischen dem, was wir tun hier und was wir das nächste Mal tun, das ist für uns kein Problem. Wir dürfen das. Warum? Wir sind Herr über den Ton. Über dem Ton. Und Gott ist Herr über seine Schöpfung. Okay. Wir akzeptieren sonst unterschiedlichen Umgang in dieser Welt. Warum sollten wir das nicht bei Gott akzeptieren? Natürlich steht mehr auf dem Spiel. Es stehen ewige Menschenseelen auf dem Spiel. Ich weiß das. Aber er ist Gott. Und dann, Gottes langmütiger Zorn lässt sein Erbarmen nur herrlicher erscheinen. Was meine ich damit? Vers 22 sagt, er erweist seinen Zorn. Lesen wir. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen, okay, er will seinen Zorn erweisen und dann lesen wir weiter, und seine Macht offenbar machen wollte, seinen Zorn und seine Macht mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat. Hier sehen wir nicht nur Macht und Zorn, sondern auch Langmut. Und warum macht er das? Vers 23. Damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige. Und merkt am Ende von 22 und am Ende von 23, es heißt, die zum Verderben zugerichtet sind und die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Er hat sich entschieden, er hat einen Beschluss, einen Vorsatz, und hier zeigt er Zorn und Macht, Langmut, und dadurch zeigt er nicht, wie grausam er ist, sondern wie herrlich. Und ich möchte euch jetzt erklären, zum Beispiel in Ägypten. Was hätte Gott tun können? Er hätte reinkommen können und Ägypten von der Landkarte ausradieren können. Hätte er machen können. Was machte er denn? Er fängt an mit Wasser zu Blut und dann, was gab es dann, Mücken und Frösche und Fliegen und so weiter. Am Ende waren es 10 Plagen und das hat eine Weile gedauert. In den Schriften kommt es uns vor, als würde das vielleicht in wenigen Tagen passiert sein. Aber das dauerte ein bisschen. Und jedes Mal, als er die Plagen über Ägypten gebracht hat, war das ein, er hat seinen Zorn sichtbar gemacht. Er hat Ägypten geschlagen, heißt es. Er schlug Ägypten. Mehrere Male. Und jedes Mal, wo er das tat, haben die, die er dann am Ende gerettet haben, sagen können, wow, schau mal, wie Gott mit den Ägyptern umgeht. Vor allem am Ende, wo er einen Unterschied machte. Er war geduldig, langmütig mit Ägypten, obwohl er zornig war. In seinem Zorn war er langmütig. Und dabei hat auch Israel dann mehrere Lektionen hintereinander bekommen, als sie Gottes Langmut bei seinem Zorn beobachtet haben, haben sie dann an sich seine große Barmherzigkeit erkannt. Ich lese diese Verse noch einmal. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Und dann unterbricht er diesen Satz, ohne ihn zu Ende zu führen. Also wir akzeptieren, dass er unterschiedlich mit Menschen umgeht, genauso wie wir das tun. Und dann zeigt er selbst bei seinem Zorn seine Langmut und sein herrliches Erbarmen. Und dann in den Versen 24 bis 26 sehen wir Liebeserweise an sonst Nichtgeliebten. Und wenn er das tut, zieht er eine Schrift heran, Hosea Kapitel 2. Und wenn ihr das lest, werdet ihr feststellen, da ist die Rede eigentlich nicht von den Nationen, sondern von Israel. Er nennt Israel nicht geliebt. Und dann sagt er aber, man wird sie Geliebte nennen, die nicht geliebt war. Ich hebe Vers 1 und 3 und 25 vor. Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Das ist Hosea 2,1. Wo sie genannt wurden, nicht mein Volk, werden sie Söhne Gottes genannt werden. Vers 3 jetzt. Nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Begnadigte. Und in Vers 25. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk, und es wird sagen, du bist mein Gott. Seht ihr, die Leute, die mit Gott nichts zu tun hatten, selbst in Israel, sind jetzt Söhne Gottes genannt. Sie nennen Gott ihren Gott. Wer nicht sein Volk war, ist jetzt sein Volk. In dem Kontext sind das Juden. Was macht Paulus aber in Römer 9? Er sagt nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Lesen wir das jetzt in den Versen 24 bis 26. Als solcher hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, aus den Nationen, den nicht biblisch gläubigen Nationen. Vers 25. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte waren. Also nicht nur Israel, der ungläubige Teil war nicht geliebt. Der ungläubige Teil war nicht mein Volk. Wie viel mehr aber die aus den Heiden, aus den heidnischen Nationen. Paulus sagt, wenn das erfüllt wurde in den Juden, ist es aber nicht verkehrt, dass es auch bei den Heiden erfüllt wurde. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Ist Gott ungerecht? Würdet ihr das ungerecht nennen, wenn Gott Menschen nimmt, die eigentlich mit ihm nichts zu tun haben wollten, und er erbarmt sich ihrer? Wir würden nicht sagen, Gott, tue das nicht. Wir würden nur dankbar sein, dass er das tut. Dass er ein gerechter Gott ist und einen gerechten Weg gefunden hat, um die Ungerechten zu rechtfertigen. Das waren viele Worte. Der gerechte Gott findet einen gerechten Weg, wodurch er ungerechte Menschen nehmen kann und sie zu Gerechten macht. Und darum geht es in dem Römerbrief. Gott ist gerecht und er bleibt gerecht, auch wenn er Ungerechte rechtfertigt. Und dann letztens, selbst bei bevorzugten Israel entkommt nur ein Teil dem Gericht. Wir hatten am Anfang von Kapitel 9 gesehen, Israel ist sehr bevorzugt. Sie haben so viele Vorteile, das haben wir nicht heute gesehen, sondern in einer anderen Botschaft. Sie hatten die Schriften, sie hatten die Väter, die Patriarchen, sie hatten dies und das. Aus ihnen ist sogar der Messias hervorgegangen. Was für Vorrechte! Und doch waren sie nicht gläubig, waren nicht errettet. Selbst bei Israel entkommt nur ein Teil davon dem Gericht. Sehen wir das jetzt in den Versen 27 bis 29. Schriftbeweis 8 und Schriftbeweis 9. Jesaja aber ruft über Israel aus, das ist jetzt Schriftbeweis 8, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, das heißt Gericht, ja eine summarische Abrechnung über das Land. Das heißt, wenn Gott das Land richtet, wird aber nur ein Überrest gerettet werden. Das befindet sich in Jesaja 10, in den Versen 20 bis 23. Und wir werden das im Alten Testament nicht lesen. Aber die Rede ist von einem Überrest, von einer Minderheit. Und Schriftbeweis Nummer 9, die letzte für heute, ist Jesaja 1, Vers 9. Und da heißt es nicht nur Überrest, sondern ein geringer Überrest. Da lese ich auch nicht aus Jesaja, sondern hier aus Römer. Vers 29, wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, also ein kleiner Überrest, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Wenn Gott richtet, wären wir auch dran, wenn er uns nicht einen kleinen Überrest gelassen hätte. Was heißt das? Gott ist ein gerechter Richter und er richtet sogar sein eigenes Volk. Und wenn er Gericht bringt über die Erde oder über sein Land, nur die Leute entkommen, die gerecht sind. Das heißt, Gott ist gerecht in seinem ganzen Umgang, selbst bei der Auserwählung ist und bleibt Gott gerecht. Ich glaube, das ist nur so zu verstehen. Alle Menschen sind sündig. Alle Menschen sind des Todes. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir das bekämen, was wir verdient haben, würde hier kein Mensch sein. Wir würden alle schon in der Hölle sein. Das ist das, was wir alle verdient haben. Gott ist nicht verpflichtet, irgendeinen Menschen zu erretten. Ich gebe euch ein Beispiel, und das wisst ihr doch. Hat er Satan ein Heilsangebot gemacht? Hat Gott den Dämonen ein Heilsangebot gemacht? Ist Jesus etwa für die Dämonen gestorben? Nein. Bleibt er gerecht, wenn er das nicht macht? Ja, er muss es nicht tun, und er tut es auch nicht. Die Bibel sagt uns, sie finden ihren Platz im Feuersee. Sie werden nicht erlöst. Keiner von ihnen. Wenn Gott sich entschieden hätte, niemanden zu erretten, wäre er gerecht geblieben. Aber er hat das nicht gemacht. Er liebt dich. Er liebt mich. Und wir verstehen es nicht. Ich weiß, wir verstehen nicht. Man sagt, ich verstehe die Welt nicht. Hey Leute, ich verstehe Gott nicht. Auch die Welt nicht. Aber Gott kann ich nicht wirklich verstehen. Aber ich weiß, wie er dargestellt wird in der Bibel und das akzeptiere ich auch. Und ich will euch nur ans Herz legen, bitte sucht nicht andere Erklärungen als die Erklärung, die uns gegeben wird in der Bibel. Die Bibel lehrt die Erwählung. Erwählung zum Leben. Immer zum Leben. Nie zum Tod. Und seid dankbar, dass ihr die Gelegenheit bekommen habt, an ihn gläubig zu werden. Macht davon Gebrauch. Nimm es für dich in Anspruch. Jesus sagte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komme doch zu Jesus. Und such nicht eine Ausrede bei Gott. Du trägst die Verantwortung. Und wenn du es nicht tust, bist du gerichtet, schon gerichtet, weil du nicht geglaubt hast, Johannes 3. Und deshalb sagt Gott, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, nicht nur die Juden, nicht nur Israel. All ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott Und keiner ist es sonst. Das war vielleicht unter den allerschwierigsten Botschaften, die ich je habe bringen müssen. Aber noch einmal habe ich nur versucht, Zeile um Zeile, das auszulegen, was da steht. Wenn ihr da gesehen habt, dass ich über die Schrift hinausgegangen bin, könnt ihr es mir natürlich sagen. Aber soweit ich weiß, bin ich nur zu den Ergebnissen gekommen, die in der Schrift waren, habe dann die Antworten gegeben, die Gott gegeben hat, die Schriftbeweise auch gegeben und bin zu dem Ergebnis gekommen, Gott ist und bleibt gerecht. Aber es gibt auch Erwählung.